ARD.
Ah, super. Köpfchen ist da. Ganz klasse. Alles gut.
Gebären ist Loslassen und dieses Loslassen ist der Anfang von einer langen Geschichte. Und eine gute Hebamme, eine wirklich gute Hebamme, die kriegt jede Frau dazu, ein Stück loszulassen.
Die größte Adrenalinausschüttung habe ich als Hebamme immer, wenn dieses kleine, feuchte Köpfchen geboren ist. Und du wartest so auf die nächste Wehe und dann, ja, meistens ist es so, ne, die Wehe kommt, dass die Schultern stellen sich ein und du fängst dann dieses Kind auf. Das ist so, oh, herrlich. Das ist das Schönste.
Das Kind ins Leben heben. Feature von Julia Schäfer.
Du hast Kraft. Wir stehen als Hebammen letztendlich jetzt wirklich immer mit einem Bein im Gefängnis. Das ist einfach so. Da darf man gar nicht drüber nachdenken, weil sonst überlegt man sich eigentlich, was man macht.
Hallo, mein Schatz. Süße Maus.
Ein Storch steht im Schaufenster. Er wirbt für das Geburtshaus von Beate Czefnacki-Seidel. 43 Jahre ist sie alt und arbeitet seit 10 Jahren als freiberufliche Hebamme. Mehr als 120 Kinder hat sie seither ins Leben gehoben. Bei Hausgeburten und im Geburtshaus.
Frauen können ihre Kinder alleine bekommen. Es ist nur schön, wenn jemand dabei ist, der einfach die Frau unterstützt, so wie die Frau das braucht. Ansonsten sehr zurückhaltend ist mit allen. Wenn eine Frau aus ihrem Instinkt heraus ihr Kind bekommen kann, das ist viel, viel besser. Und so sind die Kinder dann auch viel entspannter.
Diese Erfahrung hat Beate Czefnacki-Seidel auch mit ihren eigenen Kindern gemacht. Die ersten drei kamen in der Klinik zur Welt, weil es zu DDR-Zeiten und kurz nach der Wende kaum Alternativen gab. Das vierte gebar sie zu Hause. Und ihr Mann war dabei.
Wenn zum Beispiel viel Eiweiß im Urin ist und dann noch bestimmte Parameter dazukommen, hoher Blutdruck, Wassereinlagerung, dann spricht man, also im Volksmund, von einer Schwangerschaftsvergiftung. Und das guckt man bei jedem Mal. Das kommt dann alles in den Mutterpass. Ja.
Jasmin aus Wiederau in Sachsen erwartet ihr viertes Kind. Zur Vorsorge kommt sie regelmäßig in die Hebammenpraxis nach Kitscher, 30 Kilometer südlich von Leipzig. Anfangs im Abstand von 4 Wochen, ab der 32. Schwangerschaftswoche dann alle 14 Tage. Was viele Frauen nicht wissen, bis auf den Ultraschall können Hebammen alle Routineuntersuchungen machen. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen.
Also es ist jetzt nämlich so wie beim ersten Kind, die Aufregung und dass man da alles miterleben muss und dass man noch jedes Ultraschall haben muss oder dass die Männer da auch voll aktiv dabei sind. Ja, das lief halt mehr oder weniger so nebenher. Ne?
Mit ihren 37 Jahren gilt Jasmin offiziell als Risikoschwangere. Allergien, Übergewicht, vorherige Erkrankungen, besondere psychische Belastungen. Insgesamt 52 sogenannte Risikofaktoren werden im Mutterpass abgefragt. Das verunsichert viele Frauen und bereitet den Weg für teure Zusatzdiagnostik. Nackenfaltenmessung, Feindiagnostik, Fruchtwasserpunktion. Jasmin hat keine dieser Untersuchungen gemacht. Sie vertraut außerdem der Erfahrung und dem Können ihrer Hebamme.
Schläfst du gerade?
Ist auf jeden Fall ruhiger geworden.
Ja, ja, ganz entspannt hier, der Bub. Hier oben ist der Po. Ich taste. Schau mit meinen Händen. Der Rücken ist hier, die Beinchen sind hier und die Füße. Und
es ist die 39. Schwangerschaftswoche. Jederzeit kann es losgehen.
Hier ist der Kopf. Oh, der ist schon wieder runtergerutscht, noch ein Stück, ne? Merkst du, dass es mehr drückt
ja,
jetzt?
Ja, es geht eigentlich kaum noch. Also das wird jetzt auch sehr schmerzhaft und auch beim Laufen und so.
Ja, der ist jetzt hier wirklich in Startposition. Jetzt messe ich hier noch einen symphysen Fundusabstand. Da kommt dann noch der Bauchumfang dazu und die Maße, die müssen kontinuierlich wachsen. Und von daher brauchen wir auch keinen Ultraschall. Wir heben an, wir tasten, wie das Kind liegt. Man kann auch ertasten, ist genug Fruchtwasser noch da. das ist der Fall. Mhm. Na? Alles gut. Wollen wir mal horchen?
Ja.
Beim ersten Kind war Jasmin 22, beim nächsten 24 Jahre. Damals lebte sie noch in der Nähe von Stuttgart. Dann zog die Familie berufsbedingt nach Sachsen. Ihre Ehe ging in die Brüche, ein neuer Mann kam und bald das dritte Kind. Jetzt, 4 Jahre später, ist Jasmin wieder schwanger und will zum ersten Mal zu Hause gebären.
Man bekommt es ja im Allgemeinen so vorgelebt, dass man bei einer Entbindung halt ins Krankenhaus geht. Ne? Also das hinterfragt man ja gar nicht großartig. Das machen ja alle so. Es ist halt mit jeder Geburt so gewesen, dass es ja immer was Befremdliches irgendwo hat, wenn man dann ins Auto steigen muss. Also man verlässt eigentlich den Ort, wo man sich am wohlsten fühlt und fährt dann eigentlich in was Unbekanntes sozusagen. Ne? Und man weiß nicht, auf welches Team man trifft, auf welchen Arzt oder welche Hebamme, erlebt man noch einen Schichtwechsel mit und so weiter. Und das stresst ja dann auch irgendwo.
Hebamme Beate kennt den Stress im Kreissaal. Während ihrer Ausbildung hat sie in der Uniklinik Leipzig und in Borna gearbeitet.
Das ist ja auch nicht so, dass die Hebammen dann nur so, sie holen jetzt die Babys auf die Welt, sondern das Ganze ringsrum. Na? Und ständig Druck, das muss noch gemacht werden und jenes. Und dann klingelt das Telefon und dann kommt wieder eine Frau zur Aufnahme. Dann musst du irgendwie noch 1000 ZTGs schreiben. Und deshalb habe ich diesen Weg nicht gewählt, weil ich möchte eine Geburt genießen können.
Beim Kardiotokogramm, kurz CTG, werden die Herzschläge des Babys und die Wehen der Mutter aufgezeichnet. Während es in den 50er Jahren noch völlig normal war, zu Hause zu entbinden, gingen 1960 in der Bundesrepublik bereits 2/3 der Schwangeren ins Krankenhaus. In der DDR waren es sogar fast 90%. Moderne Technik und Medizin, Spezialisten für den Notfall direkt vor Ort, das verspricht vielen Frauen Sicherheit. So kommen in Deutschland heute mehr als 98% der Kinder in der Klinik zur Welt. Studien haben aber gezeigt, bei risikoarmen Schwangerschaften ist die Geburt zu Hause oder im Geburtshaus genauso sicher.
Also ich habe das eigentlich bei der ersten Geburt erlebt, bei der zweiten, dass es immer fremdgesteuert wird und nicht aus eigener Intuition heraus, sondern dass halt immer da wirklich ständig andere eingreifen und einem auch sagen, was man zu tun hat.
Als bei der Geburt ihres zweiten Sohnes in der Klinik die Wehen ausblieben, entschieden die Ärzte auf sofortige Einleitung der Geburt.
Man macht es ja mit Medikamenten, mit Gel und Tropf und was weiß ich, was die noch alles gespritzt haben, dass das Kind dann wirklich halt voll rauskommt. Die legen einen ja eigentlich immer hin auf den Rücken und man kann sich ja durch das CTG dann nicht wirklich frei bewegen. Das habe ich dann runtergerissen. Die wollten, dass ich liegen bleibe. Die haben dann auch noch irgendwas gespritzt. Ich weiß es echt nicht mehr, was das war. Da habe ich nur noch grau gesehen. Bin dann aufgesprungen und halt mehr oder weniger aus dem Kreißsaal dann gerannt. Und in dem Moment kam das Kind eigentlich. Und die Hebamme natürlich auch voll in Panik. Und hat dann gemerkt, also wenn sie jetzt nicht hinterher rennt, dann, ja, dann fällt das Kind mehr oder weniger auf den Boden. Und dann haben sie es gerade noch so aufgefangen. Also das war schon eine grenzwertige Situation, ja.
Das Baby hatte Anpassungsstörungen, die Mutter Depressionen und beide kämpften lange mit Bindungsproblemen. In der nächsten Schwangerschaft kamen die Erlebnisse wieder hoch, bis Jasmin schließlich eine Therapie machte.
Man sagt ja auch, das Kind soll so geboren werden, wie es gezeugt wurde. Okay. Na, und zur Zeugung gehen wir ja auch nicht in die Klinik. Nee. Na, es gibt natürlich auch Situationen, wo eine Frau nicht außerklinisch ihr Kind bekommen kann. Ne? Mhm. Wenn das Baby quer liegt oder wenn die Plazenta vor Muttermund sitzt oder verschiedene Erkrankungen. Klar, dann ist es gut, dass es die Klinik gibt und dann ist es auch gut, dass es einen Kaiserschnitt gibt.
Na, dann gucken wir mal. Jetzt mache ich einen Ultraschall und zwar gibt es in der Mitte der Schwangerschaft einen großen Ultraschall, der sozusagen die Grundorganstrukturen des Kindes untersuchen soll. Nicht perfekt, können wir gar nicht sagen. Auch nicht selektiv, möchte ich nicht. Aber dass ich sagen kann, es hat keinen schweren Herzfehler, es kann erstmal atmen, es kann zu Hause geboren werden, es kann überall geboren werden, ohne dass es gleich in die Klinik und ins Krankenhaus muss.
Dr. Eva Klatte arbeitet als Gynäkologin in Leipzig.
Man fängt mit dem Kopf an, da ist das Kleinhirn zu sehen. Das ist eine ganz wichtige Schaltzentrale, soll eine normale Form haben, eine normale Größe. Das ist okay.
Dann die Hirnventrikel, die sind in Ordnung. Dann pulsiert hier das kleine Herzchen.
Rund 60% der Frauen, die in ihre Praxis kommen, planen eine außerklinische Geburt. Viele machen die Vorsorge abwechselnd bei der Ärztin und einer Hebamme. Doch manchen genügt schon eine Ultraschalluntersuchung, um die Risiken für die Geburt auszuschließen, die Hebammen nicht erkennen können.
Wenn die außerklinisch entbinden wollen, ist es ja eigentlich wichtig und richtig, dass die bei der Hebamme in der Vorsorge sind. Weil das sind die beiden, die dann diesen Geburtsvorgang, diesen Intimakt miteinander bestreiten. Die müssen sich kennen und die müssen sich auch blind vertrauen können. Und ich finde auch, dass ich nicht das Recht habe, mit irgendwelchen Mitteln, die abrechnungstechnisch oder versorgungstechnisch begründet sind, zu erzwingen, dass man zum Frauenarzt geht. Aber ich möchte, dass die Hebamme, wenn sie merkt, hier stimmt was nicht, dann auch diesen intime Zweierbeziehung wieder abbrechen oder abgeben kann und sagt, Mensch, pass auf, hier ist was nicht okay, ich schicke dich nochmal zur Frau Klatter.
Seit der Einführung der ärztlichen Schwangerenvorsorge vor 50 Jahren gibt es ein Gerangel um Zuständigkeiten und Vergütung. Vereinfacht gesagt, auf der einen Seite stehen Mediziner, die auf Normabweichungen und Krankheitsbilder spezialisiert sind. Auf der anderen Seite Hebammen, die Schwangerschaft als natürlichen und physiologischen Vorgang betrachten. Beide Seiten müssen Geld verdienen. So arbeiten sie manchmal miteinander, wie in vielen Arztpraxen und Geburtskliniken. Oder sie arbeiten gegeneinander.
Na, das Problem ist, dass vorher nie eine Hebamme eine Vorsorge gemacht hat. Ne? Ich war die allererste, die wirklich dieses Komplettpaket dann angeboten hat, vom ersten Tag der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit zu betreuen. Und ja, mittlerweile ist es halt so, dass einige tolerieren es, andere Frauenärzte sagen, dann betreue ich sie nicht mehr, wenn sie jetzt nur zur Hebamme gehen, sodass die Frauen sich dann einen neuen Frauenarzt suchen müssen.
Ab der 37. Schwangerschaftswoche ist Hebamme Beate Czefnacki-Seidel rufbereit. Das heißt, jederzeit kann das Handy klingeln und sie muss los. Reisen, Kino- oder Saunabesuche sind da nicht mehr drin.
So, Jasmin, jetzt machen wir noch einen Bauchumfang.
Wir müssen noch was machen, ne?
Da kannst du dich hinstellen?
Ja.
Für die Rufbereitschaft zahlt die Schwangere eine Pauschale, die je nach Hebamme variiert. Bei Beate sind es rund 500 Euro. Wovon die Krankenkasse einen Teil übernimmt.
Und noch mehr geworden?
1 Zentimeter weniger. Das Kind entscheidet ja dann, wenn ich nicht mehr gut versorgt bin, dann steige ich aus. Und das ist ganz normal. Die Plazenta altert, das Fruchtwasser wird weniger. Und dann geht's los.
Ja, hoffentlich bald. Naja, wir haben ja noch eine Woche Zeit oder so, auf jeden Fall.
In den letzten Tagen vor der Geburt steigt die Spannung. Wann geht es los? Kommt die Hebamme pünktlich? Beate Czefnacki-Seidel lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Frohburg. Bis zum Geburtshaus in Kitscher sind es 15 Autominuten. Bis zu Jasmin nach Hause etwa 30. Für andere Hausbesuche muss die Hebamme noch viel weiter übers Land fahren. An manchen Tagen kommen mehr als 200 Kilometer zusammen.
Es ist ja immer dieses Vorurteil, eine Hausgeburtshebamme, die hat nur die ganz Alternativen, die Biobrote. Aber das ist eben bei mir gar nicht der Fall. Ne? Ich habe alle. Und bei mir bekommen alle ihre Kinder außerklinisch. Egal, aus welcher Schicht sie sind, welche Schulbildung sie haben. Das ist eigentlich das, was ich auch so toll finde an dem Beruf. Einfach dieser Facettenreichtum.
So blickt sie hinter die Fassade von Gründerzeithäusern, Flüchtlingsunterkünften, alten Bauernhöfen und Neubaublöcken. Sie tastet, hört zu, beobachtet, gibt Rat. Das ist die alte Hebammenkunst. Intuition und Psychologie spielen dabei eine große Rolle.
Der Hebammenberuf hat ja nicht nur schöne Seiten. Ich persönlich betreue zum Beispiel auch Fehlgeburten. Das heißt, wenn eine Frau in der frühen Schwangerschaft ihr Baby verliert, dann bin ich für die da. Weil das heißt ja nicht, dass die Frau dann in eine Klinik muss, zu einer OP, um das auszuschaben, wie es so gut heißt. Sondern viele Frauen entscheiden sich doch für eine spontane Fehlgeburt ohne operativen Eingriff. Und das sind so Dinge, die sind schon auch schwer für mich als Hebamme, aber man darf es nicht so sehr an sich ranlassen.
Grenzen ziehen, das musste Beate Czefnacki-Seidel im Laufe ihrer Freiberuflichkeit lernen. Sie steht Frauen bis zum Ende der Stillzeit zur Seite. Doch sie kann nicht beste Freundin oder Mutter für alle sein. Sie muss von der, wie sie es nennt, Hebammerei die Familie ernähren. Ihr Mann schmeißt den Haushalt und hilft bei der Büroarbeit. Ohne ihn ginge es nicht. Oft ist Beate am Limit.
Sie ist ja sogar pünktlich. Es war auf jeden Fall ein sehr anstrengendes Jahr. Gerade in Bezug so auf die Unsicherheit, wie geht's weiter, bekommen wir diese Versicherung, können wir überhaupt weiterarbeiten. Dann eben nochmal diese Riesenerhöhung, die wir bekommen haben, das alles zu managen und zu gucken, wie kriegst du alles auch finanziell unter einen Hut, das war schwer.
Ohne Haftpflichtversicherung dürfen Hebammen nicht arbeiten. Doch die Geburtshilfe ist für Versicherungsgesellschaften unrentabel. Auch wenn die Zahl sogenannter Schadensfälle sinkt, die vor Gericht verhandelten Summen werden immer größer, 6 Millionen Euro und mehr. Das schlägt sich in den Prämien nieder. Zurzeit kostet die Haftpflichtversicherung eine freiberufliche Hebamme rund 6.300 Euro im Jahr, egal wie viele Geburten sie begleitet. Zum Vergleich, vor 10 Jahren waren es noch 1.200 Euro.
Wenn sonst irgendwo ein Schaden passiert, wenn bis 10 Jahre nach dem Ereignis keine Ansprüche gestellt worden sind, ist man aus der Nummer raus. Bei uns sind es 30 Jahre. Das heißt, wenn ich heute als Hebamme den Löffel fallen lasse, kann ich nichtsdestotrotz immer noch verklagt werden, bis ich 68 bin. Das ist keine besonders schöne Aussicht.
Hebammen sitzt die Angst im Nacken, weiß Susanna Rinne-Woll vom Deutschen Hebammenverband.
Normalerweise muss nachgewiesen werden, dass ein Fehler gemacht wurde. Wir müssen beweisen, dass wir keinen gemacht haben. Und das in einem Beruf, der zum Großteil aus informierter, gekonnter Nichtintervention besteht. Man dokumentiert sich zu Tode, vor allen Dingen unter der Geburt.
Ach du süße Mausi. Mensch, hast du dich verändert.
Was willst du?
Ja, die hat immer noch die schönen Haare.
Ja. Donnerstagvormittag ist Hebammensprechstunde. Es riecht nach Lavendeltee. Mütter erzählen von Stillproblemen und Schwangere von Nierenstau. Seit Beate vor 10 Jahren ihre Hebammenpraxis eröffnet hat, kommen immer mehr Frauen her.
Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich da irgendwas Homöopathisches gleich damit einwerfe. Die Brust ist super, die Brustwarze sieht super aus. Die Brust ist mega weich, aber es ist so, dass ich merke im Gewebe, dass sich wieder irgendwas tut.
In der Woche sage ich 10 bis 15 Frauen ungefähr ab für Geburten. Wochenbettbetreuung können wir mehr annehmen. Die Susanne hat eine 35-Stunden Arbeitswoche, die Nina eine 40-Stunden, da schafft man viel. Aber Geburten ist mein Limit eigentlich immer so bei 5 im Monat gewesen. Jetzt sind es 7 bis 8 sogar.
Die Landhebamme und ihre beiden Angestellten sind oft die Ersten, die von der Schwangerschaft erfahren. Manche Frauen sagen sogar schon Bescheid, bevor es überhaupt geklappt hat. Vielerorts fehlt es an Hebammen. Jede 5. Klinik habe Probleme, ihre Stellen zu besetzen, meldet das Deutsche Krankenhausinstitut. Der Deutsche Hebammenverband schätzt, dass 1/4 der freiberuflichen Hebammen die Geburtshilfe bereits aufgegeben hat, wegen der hohen Versicherungskosten. Auch Beate Czefnacki-Seidel hat im letzten Jahr darüber nachgedacht.
Und da waren es dann eigentlich unsere Frauen, die dann gesagt haben, nee, das können wir nicht zulassen. Und haben dann 1000 Aktionen ins Leben gerufen.
Herbstfest, Kuchenbazar, Weihnachtsmarkt. Auch Großeltern aus Kitscher und die Feuerwehr Priesnitz haben sich für die Hebammen ins Zeug gelegt.
Der Erlös kam dann unserem Geburtshaus zugute, um die Haftpflichtversicherung auszugleichen. Und wenn ich dann so da stand und dachte, Mensch, das machen die jetzt alles für uns. Da konnte ich gar nicht sagen, ich höre jetzt auf. Das war echt klasse.
Zur Rettung der Hebammen gab es bundesweit Werbekampagnen, Elternproteste und Petitionen. Doch die gewünschte politische Lösung blieb aus. Ein steuerfinanzierter Haftungsfonds. Hebammen leisten eine wichtige Arbeit für die Gesellschaft. Wäre es nicht fair, das Risiko, das jede Geburt birgt, auf viele Schultern zu verteilen? Es gibt keine Garantie für ein gesundes Kind. Wird es nie geben. Egal wo und wie es zur Welt kommt.
Es gab vom Gesetzgeber 2 Vorgaben. Die eine Vorgabe war, es sollen Qualitätskriterien eingeführt werden, die verbindlich gelten sollen für Hebammen, auch im Bereich der Hausgeburten.
Florian Lanz, Pressesprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen.
Und zweitens, es sollte ein sogenannter Sicherstellungszuschlag eingeführt werden, der sicherstellen soll, dass auch Hebammen, die sehr, sehr wenige Geburten machen, auch ihre Haftpflichtprämie bezahlen können.
Als die Verhandlungen zwischen Krankenkassen und Hebammenverbänden scheiterten, brachte eine Schiedsstelle im September 2015 die Entscheidung. Freiberufliche Hebammen können nun endlich den lang ersehnten Zuschuss zur Haftpflichtversicherung beantragen. Aber
es müssen 4 geburtshilfliche Positionen im Jahr abgerechnet werden, davon mindestens eine pro Quartal. Das sind Mindestmengen. Das geht nicht. Also man kann nicht ohne jegliche Evidenzbasierung und aus Willkür eine Mindestmenge festlegen.
Der Deutsche Hebammenverband sagt, besonders für Hebammen in dünn besiedelten Gebieten sei es schwer, pro Quartal immer auf mindestens eine Geburt zu kommen. Denn die Nachfrage nach Hausgeburten lasse sich nicht planen, genauso wenig wie der Verlauf einer Schwangerschaft oder der Geburtsbeginn. Für kontroverse Diskussionen sorgen auch die erstmals eingeführten Ausschlusskriterien für Hausgeburten. Die Hebammen kritisieren fehlende Wissenschaftlichkeit.
Ja, das Problem an solchen Kriterien ist, und das war ja von vornherein allen Beteiligten klar, es gibt keine wissenschaftlichen Grundlagen dafür, es gibt nur Erfahrungswerte.
Florian Lanz, GKV-Spitzenverband.
Und da haben wir als Krankenkassen gesagt, wir nehmen erstens die Qualitätskriterien, die es seit vielen Jahren bei Geburtshäusern gibt, die damals ja von den Hebammen maßgeblich selbst entwickelt wurden, nehmen die für Hausgeburten. Und gleichzeitig machen wir eine wissenschaftliche Begleitung, damit wir nach einem Jahr überprüfen können, waren die Kriterien wirklich richtig sinnvoll, ja oder nein.
Forscherinnen analysieren zurzeit internationale Studien und die bundesdeutsche Perinatalerhebung für außerklinische Geburten. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, erst diese Ergebnisse abzuwarten und dann über Hausgeburten zu verhandeln? Warum haben sich die Hebammenverbände 2008 überhaupt auf Ausschlusskriterien für Hausgeburten eingelassen, wenn die wissenschaftliche Grundlage fehlte? Susanna Rinne-Wolf vom Deutschen Hebammenverband.
Wir haben relative Ausschlusskriterien auch für Geburten in hebammengeleiteten Einrichtungen. Allerdings ist da ganz klar formuliert, dass es auf die Einschätzung der Hebamme ankommt und die Entscheidung der Familie bleibt. Und genau der Teil ist also für die Hausgeburten rausgenommen worden. Wenn das drin geblieben wäre, hätten wir damit kein Problem gehabt.
Besonders strittig sind die sogenannten relativen und absoluten Ausschlusskriterien. Absolut bedeutet, dass eine außerklinische Geburt mit diesem Befund auf Kosten der gesetzlichen Krankenkassen unmöglich ist. Dazu zählt zum Beispiel, wenn die Plazenta vor dem Muttermund liegt. Relative Kriterien erfordern eine spezielle Risikoaufklärung, einen Facharzt für weitere Untersuchungen und eine Teamentscheidung. Das lässt viel Spielraum für Interpretation. Zu den Befunden zählen unter anderem zu viel Fruchtwasser oder zu wenig, Beckenanomalien und die Überschreitung des errechneten Entbindungstermins, kurz ET, um 3 Tage. Dieser Punkt ist besonders umstritten.
Also alleine schon der Entbindungstermin an sich, dieses eine Datum. Na, wir wissen, 4% der Kinder kommen genau an diesem Datum, Maximum. ET ist eigentlich 3 Wochen vorher, also ab 37.0 Schwangerschaftswochen bis 42.0. Das sind 5 Wochen.
Der Geburtstermin wird zu Beginn der Schwangerschaft anhand der letzten Regelblutung errechnet und nach dem Ultraschall gegebenenfalls nochmal korrigiert. Doch die Berechnung ist ungenau. Viele individuelle Faktoren kommen hinzu.
In den für die Gynäkologen geltenden Leitlinien ist eine Risikoerhöhung erst ab 40.6. Schwangerschaftswoche, also ab knapp einer Woche nach Termin, zu sehen. Ab dann sollen wir mit den Frauen reden, dass es möglich wäre, eine Einleitung vorzunehmen. Dieser Schiedsspruch, der ist willkürlich auf 40.3 festgelegt.
Egal, ob alles gut ist, die Frau muss an diesem Tag zum Arzt. Und das Problem ist halt, erstens hat der Gynäkologe dann vielleicht an den Tag gar nicht auf oder gar keine Kapazitäten. Die Frau muss dann in die Klinik zu einer Untersuchung, wird verunsichert. Es gibt hier auch Ärzte, die dann anfangen, irgendwie am Muttermund herum zu manipulieren und versuchen, die Blase aufzurubben. Also sowas müssen die Frauen nicht mit sich machen lassen. Was in Ordnung wäre, wäre jetzt ein Ultraschall einfach zu beurteilen, wie ist Plazenta und Fruchtwasser und geht es dem Kind gut, obwohl das eben trotzdem sinnlos ist an diesem Tag.
Wir haben zum Beispiel versucht, mit 40.3 einen Eilantrag beim Sozialgericht zu stellen. Haben wir mit den Frauen haben wir uns das ausgemacht und haben das geschickt, hat aber das Gericht abgelehnt, weil sozusagen die Frau nicht die Betroffene ist. Ja, wer ist denn dann die Betroffene? Natürlich ist es die Frau, weil ihr Recht auf freie Wahl des Geburtsortes wird eingeschränkt.
und es greift in unsere berufliche Autonomie ein. Wir sind die Fachfrauen für physiologische Geburten. Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Hinzuziehungspflicht.
Laut Hebammengesetz muss bei jeder Geburt eine Hebamme dabei sein. Ein Arzt nicht.
Wir sind diejenigen, die das eigentlich aufgrund unserer Ausbildung oder unseres Studiums, unserer Erfahrung und unseres Berufes einschätzen können. Und wir entscheiden das dann mit den Eltern gemeinsam, wenn wir der Meinung sind, irgendwas läuft hier gerade nicht ganz rund, lieber doch ins Krankenhaus.
Wir stehen nicht hinter der Frau und hinter der Hebamme und kontrollieren, ob die tatsächlich am ET plus 3 zur Gynäkologin, zum Gynäkologen geht. Wenn es allerdings nicht getan hat und es kommt beispielsweise zu einer Komplikation, die möglicherweise einen dauerhaften Schaden für das Kind oder für die Mutter mit sich bringt, dann wird sicherlich hinterher die Frage gerichtet werden, warum habt ihr das nicht getan? Und es wird geprüft werden, welche rechtlichen Konsequenzen es hat, dass dort gegen geltendes Recht, insbesondere für die Hebamme, verstoßen wurde.
Die Hebammenverbände klagen gegen den Schiedsspruch vor dem Sozialgericht Berlin. Doch die Babys warten nicht.
So, dann schauen wir mal, was du jetzt hier schon so Schönes geschafft hast.
Also ein bisschen Panik hatte ich jetzt schon zwischendurch, weil keiner da war.
So, setz mich zu dir. Du bist einfach schön locker.
Samstagabend, 4 Tage vor Termin. Beate hatte gerade einen Kuchen gebacken und drehte noch eine Runde mit der Familie durchs Dorf. Da klingelte das Bereitschaftshandy. Wehen bei Jasmin. Alle 2 Minuten.
Das ist eine ganz pralle Blase.
Echt?
Und der Muttermund ist so 4 Zentimeter.
Mhm. Also es geht schon vorwärts,
oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Hast nicht zu spät gerufen, hast genau richtig gerufen. Aber ich bin jetzt so gerast, weil ich dachte, nee,
ja, ich hab auch.
Die Jasmin, die hat so eine Angst davor, allein ihr Kind zu kriegen.
Genau.
Jasmins erste Hausgeburt. An der Seite stehen Taschen mit Notfallmedikamenten und Nahtmaterial. Auf dem Fußboden liegen Plastikvorlagen, auf der Heizung rote Handtücher. Jasmins Partner und die Kinder sind im Nebenzimmer. Sie sitzt auf der Couch, davor ein Gebärhocker.
Ja. Aber der Druck ist schon heftig, du, ist das normal, ja?
Ja.
Wir haben zwar in der Ausbildung gelernt, wie entwickle ich ein Kind. Na, diese verschiedenen Handgriffe, die wir anwenden mussten, damit dann das Kind auf die Welt kommt. Ich habe mir aber immer Gedanken gemacht, warum muss ich denn das machen? Das kommt doch auch alleine, wenn man dem Kind die Zeit lässt. Und die Möglichkeit, selber in Verbindung mit der Wehe auf die Welt zu kommen. Und somit kann ich mich gut als Hebamme bezeichnen, weil ich wirklich die Kinder nur auffange.
Oh, scheiße.
Ja, ja. Das ist die Hochblase. Ganz prima, machst du es, Jasmin. Ganz, ganz prima. Ganz fein machst du es. Ganz klasse. Ganz super. Prima. Nicht mehr drücken, nach unten puste. Puste, 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 puste. Ein bisschen drücken. Super. Köpfchen ist da. Ganz klasse. Super. Alles gut. Hallo. Willkommen im Leben, Schatzelein. Oh. Anton.
Das Kind ins Leben heben. Feature von Julia Schäfer. Es sprach Anja Schneider. Redaktion Tobias Barth. Schnitt Christian Grund. Ton Holger König. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Stefan Kahnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2016.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.